Thank you. Wir gedenken deines Weges, der uns zum Heil dient. Du wurdest Mensch. Du gingst den Weg bis an das Kreuz. Du wurdest ins Grab gesenkt. Am dritten Tage wurdest du auferweckt. Du fuhrst auf in den Himmel. Du sitzt zur Rechten Gottes. Du wirst wiederkommen in Herrlichkeit. Wir sagen dir Dank mit allen Patriarchen, Propheten, Aposteln, Märtyrern und Bekennern.
Jesus Christus gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Christus Sohn ist, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Amen.
In der Apostelgeschichte 4, ab Vers 32, lesen wir von der Gütergemeinschaft der ersten Christen. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt, Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, das klingt doch gut. Ein Herz und eine Seele, keiner hat Mangel, alle sind zufrieden. Oder? Schön wär's, denken wir. In der Einleitung zu einer Ältestenratsklausur hatte ein moderierender Pfarrer eben diesen Text für den biblischen Eingangsimpuls herausgesucht. Es sollte um Zukunftsvisionen gehen. Und er mündete in der rhetorischen Frage, wäre das nicht auch eine gute Perspektive für uns? Es sei wohl eine Utopie, aber doch eine inspirierende, eine erstrebenswerte. Ja, ich kann durchaus verstehen, dass sich Menschen immer wieder von diesen faszinierenden Gedanken angesprochen fühlen. Bei mir, meiner Biografie, andere mögen anders sein, stehen allerdings zu viele gute Worte der DDR vor Augen. Die eine von Ausbeutung und Unterdrückung freie Gesellschaft postulierten und die zu wirtschaftlichen Niedergang ideologischer Bevormundung, politischer Verlogenheit führten, die in kollektivem Freiheitsentzug und persönlicher Maßregelung mündeten. Aber da mögen Genossen andere Erfahrungen und Einschätzungen haben. Ich jedenfalls wünsche meinen Kindern keine Neuauflage. Ein etwas gründlicherer Blick in die Geschichte und Gegenwart kann freilich auch zeigen, dass Versuche einer kommunistischen Gütergemeinschaft nicht nur utopisch, also nicht verwirklichbar sind, sondern dass es durchaus auch praktikable Umsetzungen gab, neben manche eben angedeutete Scheitern. Ja, es kann durchaus funktionieren. Ich erinnere, das heißt erinnern, benenne ein weitgehend vergessenes Kapitel in der Geschichte der Herrnhuter Brüdergemeinde. Etwa in dem Kommunismus in Pennsylvania in den USA im 18. Jahrhundert. Auch andere kirchliche Bewegungen haben es dort versucht und etwa 40 Jahre lang, fast eine Generation, hat es funktioniert, tatsächlich. Die Stichworte sind der Bischof Spangenberg und die Indianermission, eine indianisch-germanische Gesellschaft, bis hin zum letzten der Mohikaner. Diese Stichworte mögen ein Geheimnis andeuten, warum es ging. Es war eben keine Partei der Arbeiterklasse, die wissenschaftlich begründet führte, sondern eine geniale Leiterpersönlichkeit, Bischof Spangenberg. Und Kommunismus war nicht das Ziel einer freien, erlösten Menschheit, sondern ein Weg. Ein Weg, um Ressourcen frei zu bekommen für das Ziel einer friedlichen, indianisch-germanischen Gesellschaft. Und als diese Vision unter die Räder kam, im britisch-französischen Kolonialkrieg und in diesem Konflikt dann auch die indigene Bevölkerung hineingerissen wurde, als Hilfstruppen verbraten und überfallen, ausgerottet fast, da wurde dann auch der Urkommunismus der Brüdergemeinde abgebrochen. In unserer Gegenwart erlebe ich durchaus auch heute kommunistische Ansätze, etwa da, wo ein gemeinsamer Zugewinn als juristische Formel vertrauensvoll umgesetzt wird, ohne Fähnchenschwenkerei und schwülstige Phrasen. Also wer es will, fangt doch bitte konkret mit einem Menschen oder mit wenigen an. Es geht. Ich rede manchmal möglicherweise zu viel, auch von meiner Armeezeit. Aber auch hier gibt es die Grunderfahrung, dass durch eine gemeinsame Verwaltung von Ressourcen, durch Arbeitsteilung und Spezialisierung unglaubliche Kräfte freigesetzt werden können, eben wenn nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht. Ein letztes aktuelles Beispiel sei in der Bewegung der Kibbutzim in Israel gegeben. Da gibt es Ähnliches zu entdecken, freilich dieses Phänomen geht heutzutage in der Problematik des Siedlungsbaus medial eher unter. Aber auch da mag es berufenere Leute geben als mich, darüber zu reden. Auf jeden Fall lohnt es sich, nicht zu schnell damit fertig zu sein, genauer hinzuhören. All diese Gedanken könnte und müsste man eigentlich in eigenen komplexen Vorträgen ausführen. Ich möchte es aber noch bitte eine Predigt halten, die auch erhält und uns Trost für unser Leben heute gibt, ein persönliches Glaubenszeugnis stärkt, Hoffnung und Freude weckt. Und da ist die ganz klare Botschaft dieses Gottesdienstes, bleibt in der Liebe. Bleibt? Ihr seid schon drin, da wo ihr euch auf Jesus Christus eingelassen habt, wo ihr euch habt zusprechen lassen, dass das, was er getan hat, für alle Welt, auch für uns, für euch ganz persönlich gilt. Und dann in der Tat braucht es immer wieder konkrete Umsetzungen. Und ich möchte deshalb jetzt nicht meine Reflexion über national- und international-sozialistische und kommunistische Ansätze fortsetzen, sondern eben auf die gute Botschaft hören und nach einmal mit dieser Brille dann auch in die Bibel gucken. Denn außer unserem heutigen Predigttext gibt es noch weitere Texte, die manchmal gut ausgehen, manchmal aber auch noch durchaus andere Aspekte. Genau zu diesem Thema, wie machen wir es denn jetzt mit der Liebe und dem Teilen mit der Not in dieser Welt, dem Nächsten und meinen Ängsten vielleicht auch zu kurz zu kommen. Denken wir etwa an Ananias und Sapphira, ein paar Seiten weiter hinter. Sie waren wohl ein Herz und eine Seele, aber sie wollten doch auch ein bisschen von dem Verkaufserlös ihres Ackers zurückbehalten. Und sie haben gelogen. Wenig später trägt man sie, eine nach dem anderen, mit den Füßen voran hinaus. Oder auch erinnern wir uns, in einem solchen Zusammenhang, es erhob sich ein Murren in der Urgemeinde, weil die griechischen Witwen vergessen wurden. Was macht man? Man richtet einen neuen Versorgungsposten ein, also einen Posten, der versorgen soll. Man wählt einen Almosenpfleger. Strukturänderung, ja. Manchmal hängt das zusammen, wie weit ist der Schritt zu einer Bürokratie, wo man es regelt, damit es auch wirklich jeden trifft, damit wir immer gerechter werden. Und schließlich noch ein paar Kapitel weiter, blättern wir weiter in unseren Bibeln, dann finden wir den Aufruf des Apostels Paulus für eine Kollekte für die verarmten Schwestern, Brüder in Jerusalem. Sicher, da mögen auch Verfolgung dazugekommen sein, die gab es andersorten auch. Seltsamerweise findet man wenig über solche urkommunistischen Gütergemeinschaftsansätze, etwa in Rom, in Ephesus, in Korinth, in Philippi. In Jerusalem findet man es und seltsamerweise dort relativ bald eine verarmte Gemeinde. Nur Zufall? Ich denke, ein ganz wesentliches Element, um zu verstehen, warum hat es eine Zeit lang zumindest funktioniert, ist etwas, was auf den ersten Blick wir so nicht nachvollziehen werden, jedenfalls beobachte ich das. Und zwar die ersten Christen lebten in der Erwartung der baldigen Wiederkunft Jesu. Damals stand noch eine geistliche Bewältigung aus, wie sie dann 5 oder 10 Jahre später geschehen war, als die Parousie-Verzögerung, als theologischer Fachbegriff, dann eben eintrat. Man war sich bewusst, man erwartete, ja, der Heiland kommt bald, vielleicht schon morgen, spätestens nächste Woche oder in einem Monat, aber doch nicht in Jahren oder Jahrzehnten. Da kann es sich durchaus leisten, nicht auf Vorrat zu leben und zu wirtschaften. Und sie haben von der Substanz gelebt. Zuzüglich dessen, dass man sich dann in Jerusalem bald entscheiden musste, machst du den Aufstand mit gegen die Römer, gegen die Fremdherrschaft oder nicht? Die Urgemeinde hat gesagt, nein, wir wollen es nicht mitmachen. Wir wandern lieber aus nach Pella. Und dort freilich sind sie dann auch in der Geschichte irgendwo geblieben. Herr, komme bald, Maranatha. Können wir das heute beten und leben? Oder wollen wir doch bitte erst noch unsere Kur hier im schönen Bad Boll zu Ende machen? Wollen wir nicht erst noch unsere Kinder und Enkel aufwachsen sehen, den Schulabschluss machen, dieses und jenes Ziel erreichen? Ja, wollen wir nicht sogar, oder müssen wir es? Das Klima, Nachhaltigkeit für Generationen. Können wir da noch beten? Herr, komm bald. Und können wir ein Lebensstil pflegen? Ich denke, es gibt auch hier durchaus Ansätze, diesen Impuls für uns heute fruchtbar werden zu lassen, so dass er zu uns passt. Vielleicht so? Abschiedlich leben. Hängt euer Herz nicht zu sehr an die materiellen Dinge dieser Welt. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Abschiedlich leben heißt, die eigene Endlichkeit des Lebens zu akzeptieren und in den Lebensstil mit einzupreisen, mit einzubeziehen. Und wer geliebt ist, und das ist das Zentrum dieser Predigt, wer geliebt ist, der hat eine Zukunft bei Gott. Er muss sich nicht zu sehr an den Erfolgen, an den Rollen, an den Besitz, an den Status klammern, darum kämpfen und schwer gekränkt und beleidigt sein, wenn der andere mehr hat, mehr Erfolg, mehr Schönheit, mehr Glück. Eine solche Haltung des abschiedlichen Lebens kann eine innere Freiheit schaffen, die zu einer Besinnung auf das Wesentliche dient, die dann auch in eine äußere Freiheit führt, dass ich sehen kann, welche Dinge ich wirklich brauche und welche vielleicht auch nicht. Was ich vielleicht auch besser einsetzen kann, als es ängstlich an mich zu raffen und abzuschließen. Abschiedlich leben kann Freiheit schaffen, sich ganz bewusst jetzt auf den Moment einzulassen. Wir hören auf Gott und wir werden sehen, dass Menschen, die dies tun, Gottes Reden wahrnehmen und dass auf sie gehört wird, von manchen, vielleicht nicht von den Lauten, nicht von den vielen, aber von denen, die ein Gespür nach Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit haben. Und eben das ist der umfassende Grund, die Wahrheit, welche dann auch gesellschaftliche und soziale Formen, wir brauchen welche und wir haben welche und sie werden unvollkommen bleiben, doch erträglich macht. Die Liebe bleibt in der Liebe. So die Botschaft der Schriftlesung im vorderen Teil des Gottesdienstes. Und in der Tat, dieses Zeugnis haben die Zeitgenossen den ersten Christen ausgestellt. Seht, wie haben sie einander so lieb? Kirchenvater Tertullian, Ende 2., Anfang 3. Jahrhundert, in seinem Apologetikum, da deckt die Liebe auch der Sündenmenge, wie es Petrus schreibt. Und das erklärt dann nach wie vor die Faszination und die Wahrheit des Zusammenlebens einer christlichen Urgemeinde. Nicht die Form, sondern die Liebe, die dahinter steht, dieser Anspruch, dieser Schlüssel wird auch heute uns vor Augen gestellt, uns angeboten. Und gerade in schweren Zeiten, bei persönlichen Nöten, in Unsicherheiten, in der Liebe zu bleiben, das ist Herausforderung, aber auch Geschenk, welches wir für uns erbitten dürfen. Damit immer wieder neu anzufangen, darauf liegt Gottes Segen. Und der Friede Gottes, der mehr ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Die Herzen der Menschen zu bringen.
Nach der kommunistischen Zeit ist es deutlich leichter wieder möglich, dort die Arbeit fortzuführen, mit Nachmittagen, mit Kultur, mit Geschichte, mit der Frömmigkeit, die Menschen verbinden möchte und auf ihre kulturellen Wurzeln achtet. Also dafür heute die Kollekte für die Arbeit der Brüdergemeinde in Lettland. Lasst uns in Frieden den Herrn anrufen um seinen Frieden, dass Krieg und Unterdrückung ein Ende finden, dass die Waffen schweigen und alles Klagen aufhören kann. Um seine Gerechtigkeit, dass allen Menschen in Freiheit und Glück ihr Leben führen und sein machtvolles Heil, dass die Wirkung des Bösen begrenzt wird und das Reich der Liebe beginnt, lasst uns zum Herrn rufen, Herr, erbarme dich. Für die Kirche in aller Welt und hier an diesem Ort, dass sie seinen Willen entspricht und in seiner Nähe bleibt. Für dieses Haus und alle, die sich hier im Glauben und zu seinem Lob zusammenfinden. Für die christliche Gemeinde und alle darin, die dienen und leiten, die sein Wort lehren und lernen. Für alle, die nach Gott suchen und seine Spuren entdecken, lasst uns zum Herrn rufen, Herr, erbarme dich. Für dieses Land und für alle Völker, für alle, die Verantwortung übernommen haben in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, dass sie ihre Macht gerecht und friedlich einsetzen in der Verantwortung vor Gott. Für alle, die unter ungerechter Herrschaft leiden, dass ihr Schreien Beachtung findet und ihr Schweigen gehört wird. Für die, die das Grauen der Angst und des Schreckens beenden wollen. Für alle, die das Wort der Wahrheit sagen, dass sie die Opfer trösten und die Täter zur Rede stellen, dass sie den Bösen Einhalt gebieten und das Gute fördern. Lasst uns zum Herrn rufen, Herr, erbarme dich. Für diesen Ort, das ganze Land und alle, die darin wohnen, lasst uns zum Herrn beten. Um gesunde Luft, fruchtbaren Boden und gutes Wasser. Für alle, die unterwegs sind in diesen Stunden, für alle, deren Hoffnung zerbrochen ist, die im Elend ohne Arbeit, ohne Obdach, ohne Heimat leben, die gefangen sind an Leib und Seele, für alle, die weinen und für die, die keine Tränen haben. Für die Einsamen, Verlassenen, Hungernden und Kranken, für alle Sterbenden und für ihr Heil, lasst uns zum Herrn rufen, Herr, erbarme dich. Für uns alle, wenn wir ratlos sind und verzagt, dass wir in ernster Zeit erfahren, wie Glaube Vertrauen gibt, auch in der Not. Wie Liebe Tatkraft weckt, auch in der Ohnmacht. Wie Hoffnung Zuversicht schenkt, auch in der Bedrohung. Und dass Gott uns, wenn unsere Stunde kommt, einen gnädigen Heimgang schenke, lasst uns zum Herrn rufen. Dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Gebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.